aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gern mit dir über das Elternwerden sprechen.
Haha, aus gegebenen Anlass. Ja dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Räuberfuchs. Hier gibt es ausgewähltes Spielzeug und Kinderbücher. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hi Oliver.
Breaking News. Das haben wir ja selten, aber heute haben wir ein schönes Thema, ein bisschen persönliches Thema von dir, liebe Nora.
Ja.
Dein Mikrofon ist offen. Was ist los bei dir?
Ja, wir erwarten unser fünftes Kind. Und das ist aufregend und spannend. Und wie jedes Elternwerden, ne, ob beim ersten, zweiten, dritten, vierten oder fünften Kind, ja, immer wieder eine besondere Erfahrung und ein großes Abenteuer.
Ja, das glaube ich. Und ihr habt ja jetzt auch, dein Mann und du, so ein, ihr seid ja schon einen ziemlichen Weg gegangen, so als Eltern. Kannst du sagen, weil ich das ja einfach nicht kenne, wie ist es, wieder ein weiteres Mal Eltern zu werden?
Naja, in gewisser Weise kennst du das ja schon. Also wenn man das zweite Kind erwartet, ist es ja auch schon so, dass man einerseits an vielen Stellen vielleicht auch ein bisschen routinierter oder gelassener ist. Vielleicht bei manchen Dingen denkt, ah ja, das erkenne ich wieder. Ich bin vielleicht nicht ganz so voller Fragen und Zweifel wie beim ersten Mal. Weiß ich nicht, wie das bei euch war. Meistens beschreiben Eltern das so, dass die zweite Schwangerschaft schon sich dann nochmal anders anfühlt als die erste. Und gleichzeitig merkt man halt relativ schnell, so Schwangerschaften sind ja selten so Copy-Paste-mäßig, dass einfach alles nochmal das Gleiche ist in grün, sondern man merkt ja relativ schnell, jede Schwangerschaft ist anders, jedes Kind ist anders. Auf einmal kommen Themen auf, die beim ersten Mal vielleicht gar nicht Thema waren oder umgekehrt, Dinge, die beim ersten Kind total relevant waren, spielen jetzt keine Rolle mehr. Und in gewisser Weise ist das ja eine ganz gute Vorübung für die Zeit, wo die Kinder dann auch geboren sind. Also die Kinder sind einfach kleine Individuen von Anfang an und ich habe jede meiner Schwangerschaften als sehr unterschiedlich einfach erlebt. Also wirklich von der körperlichen Ebene angefangen, dass es Schwangerschaften gab, in denen ich überhaupt gar keine Schwangerschaftsübelkeit hatte und andere, in denen ich monatelang gelitten habe, weil ich irgendwie kaum was bei mir behalten konnte, bis hin zu eben auch emotionalen Unterschieden, ne? Dass es Schwangerschaften gab, wo ich mich sehr schnell, sehr leicht so einschwingen konnte und yay, das ist doch toll. Und andere, wo ich so mehr Schwierigkeiten hatte, mich auch emotional darauf einzuschwingen und mich mit diesem ungeborenen Kind irgendwie zu verbinden. Das ist wirklich jedes Mal auch ein bisschen eine Wundertüte und hängt natürlich nicht nur von der Schwangerschaft selber ab, sondern auch von den Umständen, unter denen man gerade so ist. Ich finde, eine Schwangerschaft beim ersten Kind, wo so aller Fokus auf dem Bauch liegt, ist auch was anderes, als wenn du sozusagen dann noch andere Kinder zu versorgen hast und das Leben drumherum geht ja weiter. Kinder kommen in den Kindergarten und werden eingeschult und haben Krankheiten und Kindergeburtstage und so und das machst du ja alles weiter, nur dann halt mit Baby an Bord sozusagen und das ist schon einfach eine immer wieder unterschiedliche Erfahrung, aber für mich persönlich ist es nie, ich sag mal, so eine Routine geworden. Es gibt ja manchmal so dieses Klischee, ne, also irgendwann läuft es quasi so mit und man ist so gewohnt daran, das merkt man irgendwie gar nicht mehr und das ist überhaupt nicht so. Also für mich ist diese fünfte Schwangerschaft jetzt genauso besonders und krass und auch emotional bewegend wie die Schwangerschaften zuvor auch. Da ist nichts Routine in dem Sinne.
Und hast du irgendein Ritual, da du schon Mutter bist und das ganze Familienleben um dich herum, in eurer Familie einfach weitergeht, hast du irgendeine kleine Form gefunden für diese sich bahnende Veränderung?
Ja und nein. Also in den ersten Monaten der Schwangerschaft hatte ich manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe sozusagen überhaupt gar keine Zeit und überhaupt gar keinen Kopf für dieses ungeborene Kind, weil ich so in Beschlag genommen bin von meinem Leben im Außen und von den Kindern, die schon geboren sind, dass ich kaum das schaffe, mal bewussten Gedanken irgendwie auf dieses weitere Baby zu verwenden. Und da hatte ich dann mit meiner Hebamme drüber gesprochen, relativ am Anfang der Schwangerschaft. Und die war da so ganz cool und gelassen und hat gesagt, weißt du was, ganz ehrlich, diese Ungeborenen in den ersten Lebensmonaten, die wachsen so vor sich hin, die brauchen nicht viel von dir. Die kriegen sozusagen so dein, ne, die kriegen sozusagen so ihre Höhle und ihr Nest. Und sie sagte so, natürlich ist das schön, dass wir in unserer heutigen Zeit auch viel darüber nachdenken, was ist psychologisch wichtig für Babys und so, aber man darf es auch echt nicht übertreiben. Also sie sagte dann so ein bisschen, hey, da entsteht gerade erst ein Nervensystem und so, ob du dahin denkst oder nicht, das passiert so oder so. Also du darfst einfach auch mit gutem Gewissen deinen Fokus auf dein Leben im Hier und Jetzt richten und dein ungeborenes Kind, dem geht's gut. Das ist versorgt, auch wenn du da jetzt nicht von Anfang an ein Ritual hast, mit dem du jeden Tag eine halbe Stunde dich nur mit deinem Bauch beschäftigst oder so. Und das fand ich sehr entlastend erstmal, dass sie einfach sagte, das wächst, das ist okay. Ja, und das hat von dir alles, was es braucht. Und dann so über die letzten Monate hinweg hat sich das aber natürlich mit der Zeit auch verändert. Ich finde wirklich auch ab dem Moment, wo man dann die Kindsbewegungen spürt und sozusagen ne, diese, ja, diese unmittelbare Erfahrung hat, so dieses, da ist ein anderer Mensch in meinem Bauch und ich kann den spüren, das macht es natürlich sehr viel leichter, dann auch wirklich mit dem Baby in Kontakt zu gehen und das meldet sich ja sozusagen auch. Ne? Also das klopft ja quasi an und man kann dann antworten und sagen, ah, da bist du. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich intuitiv auch immer mal wieder so ja, Pausen eingelegt habe im Alltag, wo ich dann, gerade wenn dann das Baby eben aktiv ist und sich bewegt, dann sozusagen versuche, da so ein bisschen auch mir dafür Zeit zu nehmen, das bewusst wahrzunehmen. Und ich habe mich auf meine vierte Geburt teilweise schon vorbereitet mit so Hypnosen, wo es einfach darum geht, letztlich eine tiefe Entspannung zu erlangen, um irgendwie auch während der Geburt ein möglichst reguliertes Nervensystem zu haben. Und das hat mir tatsächlich da sehr geholfen. Und das ist jetzt was, was ich wieder angefangen habe, diese Hypnosen sozusagen aus der letzten Schwangerschaft immer mal so ein bisschen zu wiederholen. Und das ist auch ein schönes Ritual, um nicht nur mit dem ungeborenen Kind, sondern auch mit mir selber so ein bisschen in Verbindung zu kommen, ne? Und wirklich zu sagen, ich fokussiere mich jetzt mal für eine halbe Stunde auf das, was in meinem Inneren passiert, auf meine Entspannung, auf mein Wohlbefinden. Und es ist gleichzeitig schon so ein bisschen eine Form von Geburtsvorbereitung, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit aktiv über Geburt als Prozess nachdenke, aber ich bin sozusagen schon mal so ein bisschen in der ja, in der emotionalen Vorbereitung darauf auch. Mhm. Genau. Mhm.
Das war so das, was mich einfach sehr interessiert hat und dass du eben auch sagtest, du hast ja schon mit deiner Hebamme relativ am Anfang der Schwangerschaft gesprochen, meintest du gerade. Also das zeigt ja auch eine gewisse Erfahrung oder, also ich versuche irgendeine Formulierung zu finden für machen viele ja erst später.
Ja.
Ne? Also kennst du auch andere Frauen, die schon relativ zu Beginn der Schwangerschaft mit ihrer Hebamme wieder in Kontakt gehen? Und ist es auch die Hebamme deines vierten Kindes?
Nee, wir sind ja so viel umgezogen.
Ja, eben.
Also tatsächlich ist es so, dass ich natürlich auch andere Frauen kenne, die sich auf Hebammenvorsorge sozusagen verlassen haben in ihren Schwangerschaften. Es ist ja so ein bisschen auch eine Grundsatzentscheidung, ob ich am Anfang meiner Schwangerschaft erstmal zu meiner Gynäkologin, meinem Gynäkologen gehe und dann mich erstmal da begleiten lasse und dann irgendwann später eine Hebamme dazu hole oder ob ich sozusagen gleich in die Hebammenversorgung mich begebe. Das ist tatsächlich was, was für mich, da kann ich dann doch den Begriff verwenden, schon Routine ist, dass ich von meiner ersten Schwangerschaft an den Wunsch und das Bedürfnis hatte, diese Schwangerschaften Hebammen begleitet zu erleben, was nicht heißt, dass ich nicht auch zu Ärztinnen und Ärzten gehe. Das ist selbstverständlich auch eine wichtige Ergänzung für mich. Aber ich habe schon, bevor ich mit meinem ersten Kind schwanger war, von einer befreundeten Hebamme erfahren eben, dass Hebammen nicht nur für die Geburtsbegleitung zuständig sind, was ich bis dahin dachte, sondern dass im Prinzip von Kinderwunschzeit über Schwangerschaft, über Geburt, über Wochenbett bis übers erste Lebensjahr hinaus eben Hebammenbegleitung ja eine Möglichkeit ist, die man wählen kann als schwangere Person, als werdende Eltern, um sich begleiten zu lassen. Und mich hat das schon, bevor ich mit meinem ersten Kind schwanger war, total überzeugt, dieser Gedanke zu sagen, ich möchte mich hauptsächlich von einer Profession, sage ich mal, begleiten lassen, die Schwangerschaft und Geburt nicht als pathologisch betrachtet, sondern als natürlichen Prozess. Und gleichzeitig möchte ich in keinerlei Ideologie reinrutschen im Sinne von, ich habe jetzt was gegen Geburtsmedizin oder gegen Ultraschalluntersuchung oder so, sondern ich wollte das so in Kombination und in Maßen. Und ich habe aber tatsächlich, als ich mit meinem allerersten Kind schwanger war, quasi direkt mit dem positiven Schwangerschaftstest in der Hand eine Hausgeburtshebamme angerufen und gesagt, ich würde mich gerne begleiten lassen. Und weil ich damals, ja lustig, ne, weil ich damals schon so dachte, ich will mir zumindest alle Optionen offen halten, weißt du, also ins Krankenhaus gehen kannst du im Zweifelsfall auch noch im letzten Moment ohne irgendwas, aber umgekehrt kannst du nicht in der 39. Woche sagen, oh doch, also zumindest schwierig. Und insofern, meine persönliche Erfahrung mit Schwangerschaft ist sehr, sehr stark mit der Erfahrung von Hebammenbegleitung verbunden und ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Hebamme, die mich damals bei Kind 1 und 2 begleitet hat, die Sabine Pfützner, ist später meine Co-Autorin geworden bei dem Buch Babybauchzeit, was wir zusammen über Schwangerschaft bei Bels geschrieben haben. Und das ist eine ganz enge Freundin von mir, auch immer noch. Aber sie hat eben mich nur in den ersten 2 Schwangerschaften begleiten können, weil wir danach so weit voneinander entfernt gelebt haben. Dann hatte ich eine andere Hebamme bei Kind 3, dann hatte ich eine dritte Hebamme bei Kind 4. So. Und jetzt habe ich tatsächlich sozusagen meine vierte Hebamme beim 5. Kind und bin sehr, sehr dankbar, dass ich da auch früh in der Schwangerschaft eine ganz tolle Hebamme gefunden habe. Und da hatte ich auch tatsächlich großes Glück, dass ich diese Hebamme schon vorher kannte, aus einem beruflichen Kontext einfach. Und dass ich dann sozusagen die gut einfach anrufen konnte und sagen, hier, ich rufe heute in anderer Rolle an.
Ja, schön.
Und sie dann gleich sagte, oh ja, das ist ja toll. Ich habe große Lust, dich und euch zu begleiten. Und das ist mir sehr bewusst, dass das auch ein Privileg ist, weil viele Familien echt auch suchen und dann teilweise keine Hebamme finden. Und gerade im ländlichen Raum, ich wohne ja sehr ländlich, ist das manchmal wirklich schwer. Und ich empfinde das als riesiges Privileg, dass ich eine tolle Hebamme, eine super unterstützende Gynäkologin, noch eine zweite Ärztin, die auch noch so mit betreut, ne, so an Bord habe und wirklich mich so ganz wunderbar begleitet fühle von so einem geburtshilflichen Team sozusagen, das diese verschiedenen Professionen abdeckt und dass ich im Prinzip jetzt auch schon weiß, ob ich außerhalb der Klinik entbinde oder in eine Klinik gehe, wie das Wochenbett läuft, was ich da brauche. Ich habe sozusagen mein Team zusammen, ne? Also ich habe die Leute, die mich da unterstützen werden, an meiner Seite jetzt schon, und ich kenne die und die kennen mich und das gibt mir ganz viel Sicherheit. Das ist ein großes Geschenk.
Das war dir wichtig. Okay, also das Baby ist behütet in seinem Nest und das Team steht. Und was sagt das Umfeld? Also fangen wir vielleicht mit Mr. im Blau an.
Ja, das ist grundsätzlich große Freude bei allen Beteiligten. Und gleichzeitig ist es auch eine komplexe Gefühlslage. Ich sag mal, in unserer Familie gibt es ja von klein bis groß sehr, sehr unterschiedliche Altersgruppen und man kann schon beobachten, dass je älter Menschen sind und je mehr Erfahrungen sie auch schon mit dem Thema Schwangerschaft, Geburt und Baby haben, desto vielschichtiger sind natürlich auch die Emotionen zu so einem Prozess. Ne? Also unser jüngstes Kind ist am besten in der Lage, einfach zu sagen, yay, Baby! So,
geil, ja? Baby. Ja.
Und,
okay.
Und die älteren Geschwister, die das ja auch schon erlebt haben, wie das ist, ein Neugeborenes im Familienleben zu integrieren.
Stimmt, ihr seid ja...
Wir sind ja erfahren.
Genau, ihr seid ja, ja, stimmt, cool, cool.
Haben Vorfreude und haben gleichzeitig auch Erinnerungen und sagen, das wird vielleicht auch anstrengend und das ist auch was, worauf ich mich vielleicht nicht freue, so einzelne Dinge, aber das wird dann auch wieder cool. Und eins unserer Kinder hat so ganz niedlich bei dieser Schwangerschaftsverkündigung quasi in der Familie so gesagt, ja, das ist schon schön, aber ich tue mich ja nicht so leicht mit Veränderungen. Und das ist eine sehr wahre Aussage, die, glaube ich, also von viel Selbstreflexion auch Zeug, ne? Zu merken, es ist halt nicht nur alles toll und rosarot, sondern es ist auch eine krasse Veränderung, die so ein Familiensystem erstmal wegstecken muss. Und das gilt auch für meinen Mann und das gilt auch für mich. Das heißt, natürlich freuen wir uns total auf unser Kind und wollen das alles so. Und natürlich gibt es Momente von Sorge, Momente, wo man vielleicht auch so ein bisschen vor der eigenen Courage erschrickt und denkt, sind dann schon ganz schön viele. Ja, hoffentlich werden wir allen gut gerecht. Und natürlich auch diese typischen Schwangerschaftssorgen, immer wieder diese Demut auch, hoffentlich geht alles gut. Es gibt so viel, was man auch nicht weiß. Und eine Begleiterscheinung meines Berufs ist natürlich auch, dass ich unendlich viele auch sehr tragische Schicksale mitbekommen habe. Ich habe auch schon Reportagen und Interviews geschrieben über ganz seltene Schwangerschaftskomplikationen, über ganz seltene Krankheiten, ja. Behinderungen, Schwierigkeiten rund um diesen Themenkomplex Schwangerschaft und Geburt. Das macht mich einerseits demütiger und dankbarer, aber manchmal auch verängstigter. So, und dann muss ich mich selbst wieder so ein bisschen zurückholen und sagen, die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem sehr, sehr, sehr hoch, dass einfach alles gut wird. Ne? Aber ich habe nicht dieses fast schon ein bisschen naive Grundvertrauen, was ich vielleicht in der ersten Schwangerschaft hatte, zu sagen, aber was soll schon passieren? So, ich weiß schon, dass auch Dinge passieren können. Aber ich versuche das eben nicht zu so einer Panik werden zu lassen, die jetzt alles überschattet, sondern einfach diese unterschiedlichen Gefühle in ihrer Gleichzeitigkeit zuzulassen. Ne? Also da darf Freude und Sorge und Respekt und Aufregung und so alles einfach nebeneinander stehen.
Das ist schön gesagt. Das könnte für viele Menschen einer der Unterschiede sein zwischen das erste Mal Eltern werden, Mutter werden und das dann nochmal, wenn man dann Erfahrungen gemacht hat, von denen man Erfahrungen, die man sich nicht anlesen und antrainieren konnte. Und in deinem Fall natürlich noch dazu durch den beruflichen Kontext und auch durch den Kontakt zu vielen Menschen, die dir einfach erzählen, was alles leider nicht geklappt hat. Und ich will nicht unbedingt sagen schiefgehen, aber was halt zum Leben und zum Lebenwerden halt alles leider auch dazu gehört. Ich kann das ja selber nicht wirklich nachempfinden als Mann, aber das nötigt mir jetzt schon Respekt ab, einfach dieses gleichzeitige Halten dieser sehr, sehr verschiedenen Informationen und Gefühle.
Ja. Und weil du so fragtest, sozusagen das Umfeld, wenn man jetzt natürlich sozusagen über die Kernfamilie hinausblickt, wir haben wirklich ausschließlich positive Reaktionen erfahren. Also hat jetzt niemand gesagt, wie könnt ihr nur oder sowas. Ja. Und alle gratulieren und freuen sich mit. Und trotzdem merke ich natürlich, dass ein fünftes Kind zu bekommen in unserer Gesellschaft schon krass ungewöhnlich ist und auch einfach bei Menschen Fragen aufwirft. Man sieht das manchmal auch einfach in Gesichtern. Und ich kann das auch so gut verstehen, dass einfach für viele Leute, die sagen, für mich sind zwei Kinder genug oder drei Kinder fühlen sich schon echt nach viel an oder so, dann einfach fünf Kinder sich so absurd viel anfühlt. Also da könnte man auch 12 Kinder bekommen oder 15, also so eine völlig absurd hohe Zahl für unsere, sag ich mal, gesellschaftlichen Normverhältnisse. Und ich erlebe dann manchmal, dass Leute dann quasi automatisch versuchen, irgendeine Kategorie aufzumachen, die das dann erklärt im Sinne von, ja, seid ihr Mormonen oder ist euch, weil ihr doch Christen seid, habt ihr kein Recht auf Empfängnisverhütung, ist das irgendwas Kulturelles bei euch so? Teilweise so ein bisschen witzig, wenn man so merkt, wie Leute versuchen, irgendein Raster zu finden, das das jetzt begründet. Und das ist natürlich nicht so, sondern es ist wirklich einfach die Freude am Kinder haben, die Freude am Familienleben und da gibt es keine, sag ich mal, höhere Instanz irgendwie in unserem Leben, die sagt, ihr müsst das so oder so machen oder irgendwelche, wir haben auch nicht so Elon Musk-mäßig das Gefühl, wir müssten jetzt irgendwie eine bestimmte Entwicklung beeinflussen durch unsere individuelle Familienplanung. Ja, das ist schon so, dass ich da manchmal merke, ich sag mal, wenn man Leuten erzählt, wir erwarten das zweite Kind, ist das für viele Leute einfach mehr relatable. Also da gibt es mehr Leute, die da einen Bezug zu kriegen, als wenn man sagt, wir erwarten das fünfte Kind. Das ist für die meisten Menschen was, wo sie sagen, könnte ich mir nie vorstellen, würde ich nie machen, finde ich total krass. So. Und da dann aber eben auch das nicht persönlich zu nehmen und das nicht als eine Abwehr zu verstehen, sondern einfach sich klar zu machen, wenn Menschen Kinder bekommen oder auch nicht Kinder bekommen, ist das immer ein bisschen so eine Projektionsfläche auch und für so einen Abgleich mit eigenen Wünschen und Vorstellungen. Und es hat nichts mit mir zu tun, sondern eher mit dem Gegenüber. Das war für mich so ein wichtiger Prozess. Und was ich natürlich auch in diesem Kontext einfach betonen will und sagen will, ist, dass mir das bewusst ist, dass so ein Schwangerschaftsannouncement und erst recht so ein Announcement, wenn man schon so viele Kinder hat, auch echt pieken und wehtun und schwierig sein kann, ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, welchen Weg viele Menschen zurücklegen müssen, um überhaupt an ein Kind zu kommen. Wie viel Schmerz, wie viel Verlust, wie viel Geld, wie viel medizinische Eingriffe da teilweise in Familienplanung fließen und wie Familien da teilweise kämpfen, um ein oder zwei Kinder bekommen zu können, dann fühlt sich das ja auch ein bisschen also ungerecht an und fast schon dreist, dass dann andere Menschen so gefühlt ein Kind nach dem anderen bekommen können, ohne große Mühe so. Und da gibt es eine große Missbalance. Also ich habe Freundinnen und Freunde, für die dieser ganze Kinderwunschweg sehr, sehr schwer war. Ich habe Freundinnen und Freunde, wo ich weiß, aus nicht-medizinischen Gründen, dass das Thema, wie viele Kinder bekommen wir, ein sehr schmerzbesetztes ist, weil sich Paare zum Beispiel da nicht einig sind. Ne? Jemand hätte gerne noch ein weiteres Kind, der Partner, die Partnerin will das aber nicht. Und dann bleiben Kinderwünsche unerfüllt. Und wenn dann sozusagen eine andere Familie so fröhlich ein Kind nach dem anderen bekommt, kann das natürlich auch echt an vielen wunden Punkten rühren. Und das ist mir total bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist. Also weder auf der, ich sag mal, physiologischen Ebene, dass ich tatsächlich das große Glück habe, dass ich immer sehr leicht schwanger geworden und auch leicht schwanger geblieben bin. Das ist ja nicht immer dasselbe.
Ja, ja. Voll.
Dass eben auch mein Mann und ich miteinander trotz manchmal auch erstmal unterschiedlicher Vorstellungen, aber immer sozusagen einen guten gemeinsamen Weg gefunden haben, zu sagen, wie viele Kinder wollen wir denn jetzt noch so bekommen?
Ja. Okay.
Und das ist was, was ich als großes Geschenk empfinde und keinesfalls als Selbstverständlichkeit. Und ich bin voller Mitgefühl, also wirklich ehrliche Mitgefühl für all die Menschen, für die dieses ganze Thema Kinderwunsch, wie viele Kinder will ich bekommen, wie viele Kinder kann ich bekommen, wie viele Kinder können in unserem Leben Raum finden aus verschiedenen Gründen, für die das eben auch ein schmerzvolles und belastendes Thema ist.
Finde ich total wichtig, weil die Themen sind so nah und doch so weit auseinander. Mhm. Also dieses eine eben, ob und überhaupt Eltern werden. Und dann dieses, wie viele Kinder fühlen sich denn hier für unsere Konstellation richtig an? Und das alles gefühlt oder tatsächlich projiziert in diesem Falle auf deinen Bauch. Ja. Ja, das ist schon auch irgendwie so ein, es ist, ich glaube, es ist eins der Themen, wo einfach jeder ungefragt auch gerne mitquatscht. Mhm. Also so, ne? Oder hinfasst oder sagt.
Ja.
Oder halt auch große Gefühle hat. Ja, voll.
Ja, und deswegen ist es mir eben wichtig, also ich kann und werde nichts dagegen tun können, dass Menschen sozusagen teilweise meine Schwangerschaft und meinen schwangeren Körper auch als eine gewisse Projektionsfläche nutzen oder dass das einfach Gefühle bei Menschen weckt. Aber mir ist es eben umgekehrt wichtig, das nicht so zu befeuern und daraus sozusagen nicht so ein Ding zu machen, zu sagen, schaut alle her, meine Schwangerschaft in allen Facetten wird jetzt hier zum öffentlichen Happening, sondern das ist eine persönliche, private Erfahrung. Ich möchte darüber sprechen können, weil es ein Teil meines Lebens ist, aber ich möchte das in keiner Hinsicht ausschlachten sozusagen oder zu einem öffentlichen Ereignis machen, dass es nicht ist. Ja? Und ich möchte da auch keine Statements sozusagen abgeben, im Sinne von, warum ich jetzt irgendwie für Großfamilien plädiere. Das tue ich überhaupt nicht, sondern wir für uns haben uns für diesen Weg entschieden und ich habe total viel Verständnis für Familien, die aus Millionen von Gründen da andere Entscheidungen für sich treffen oder eben auch gar nicht die Entscheidung haben. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
Genau.
Und ich merke halt so, dass gerade in unserer modernen Zeit jetzt so, wo sehr viele Menschen auch auf sozialen Medien Schwangerschaften sehr zelebrieren, wir uns teilweise so dran gewöhnt haben, dass Schwangerschaften teilweise ein sehr öffentliches Happening sind. Und ich will das gar nicht kritisieren, wenn Menschen für sich das als Weg gehen, zu sagen, ich mach jede Woche ein Schwangerschaftsupdate und ich poste Ultraschallbilder auf Instagram und so, ist das völlig legitim. Ich habe so für mich gemerkt, dass dieses ganze Thema für mich einfach so ein Sensibles ist, sowohl für mich als auch für die Menschen, die meine Inhalte anschauen oder konsumieren online, dass ich das Bedürfnis habe, da eher diskreter vorzugehen und ein bisschen zurückhaltender zu sein. Das heißt, ich erzähle jetzt von dieser Schwangerschaft und ich bin auch so, ne, dankbar und stolz und glücklich, dass es auch ein komisches Gefühl wäre, das jetzt auf Dauer von allen Menschen fernzuhalten. Und gleichzeitig ist es aber eine persönliche, eine private Geschichte und ich habe überhaupt keine Lust, jetzt irgendwelche, ne, täglichen, wöchentlichen Bauchbilder, Gender-Reveals, Ultraschallfotos, Messungen von irgendwelchen Kindskörperteilen mit der ganzen Welt zu teilen, sondern ich habe das Gefühl, das ist trotz allem meins und unseres und ich erzähle davon jetzt hier so, aber es ist keine Erfahrung, die jetzt damit der ganzen Welt gehört sozusagen.
Naja, klar. Wir machen keine neue Kategorie im Podcast.
Nein.
Wöchentliches Pregnancy-Update.
Baby-Update.
Aber kannst du uns sagen, ob dieses oder nächstes Jahr?
Voraussichtlich Anfang nächsten Jahres soll das Baby auf die Welt kommen, ja. Gut. Genau.
Und ich würde schon gerne noch einmal versuchen, zurückzugucken oder sozusagen Veränderungen anzugucken, weil ich kenne einfach sonst niemanden, mit dem ich drüber reden kann, die schon mal vor 18 oder was Jahren Mutter wurde, jetzt wieder Mutter wird. Was verändert sich und was bleibt gleich?
Meinst du auf individueller Ebene oder auf gesellschaftlicher Ebene?
Ja, wie Leute damit, ja, also wie gehst du damit um? Also ich kann es schwer fassen, aber ich habe so das Gefühl, dass sich schon der Bezug von außen, wie aber auch von innen zum Thema Schwangerschaft ja auch immer wieder so ein bisschen verändert hat.
Ja,
das meine
das
ich
stimmt.
So.
Ja, also genau, zwischen meiner ersten Schwangerschaft und dieser Schwangerschaft jetzt liegen knapp 20 Jahre, das ist natürlich schon krass. Und einerseits habe ich das Gefühl, haben sich da auch gesellschaftlich ein paar Dinge echt verändert. Also ich habe es gerade schon angesprochen, so ein Thema wie, wie viel teile ich auf Instagram, war vor 20 Jahren halt noch kein Thema.
Keine Frage,
Schwangerschaft war ein privaterer Prozess, aber auch ein bisschen ein tabuisierterer Prozess an manchen Stellen vielleicht noch, als das heute an manchen Stellen ist. Und gerade über so Themen wie, ne, auch Fehlgeburten und so wurde total wenig gesprochen und heute ist das in aller Munde, was einerseits gut ist, andererseits manchmal auch Ängste verstärken kann, ne? Aber es gibt sozusagen eine größere Offenheit rund um dieses Thema. Auf individueller Ebene ist es natürlich so, dass ich mich erinnere, ja, dass ich in der ersten Schwangerschaft deutlich weniger wusste, dass ich in der ersten Schwangerschaft aber auch ja deutlich mehr einfach Raum hatte, auf mich bezogen und auf meine Gefühle bezogen zu sein und mir um manche Dinge viele Gedanken gemacht habe, über die ich mir jetzt heute gar keine Gedanken mehr mache. Und es hat sich schon sehr vieles verändert. Ich kann es so schwer jetzt gerade greifen und in Worte fassen. Ich merke schon, dass manche Dinge auch komplexer geworden sind. Wenn ich jetzt auf so einer ganz körperlichen Ebene spreche, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, habe ich sozusagen jede kleinste körperliche Veränderung, die ich beobachten konnte, total gefeiert. Und sozusagen jeden halben Zentimeter Bauchwachstum, so im Sinne von, oh, wie krass, das passiert wirklich, ich kriege einen Babybauch so, ja. Und jetzt habe ich das ja ein paar Mal durch und weiß sozusagen, was das einfach auch mit dem Körper macht, ne? Immer wieder sozusagen dieses ausgedehnt werden und dann wie lange das dauert, bis man sozusagen sich wieder wie man selbst fühlt in seinem Körper und dann kommt wieder die nächste Schwangerschaft. Und ich merke jetzt, dass ich zu diesen körperlichen Veränderungen, ich sag mal, ambivalentere Gefühle habe, weil einerseits, ja, süß, Babybauch und so und andererseits bin ich nicht frei davon, dann manchmal zu denken, oh Gott, ey, wie lange wird das wieder dauern, bis sich das alles zurückgebildet hat, ne? Und das ist gar nicht schlimm oder so, aber ich merke so, dass so dieser fast schon magische Glow, der so bei der ersten Schwangerschaft über allem lag, dass ich selbst vielleicht gar nicht so tolle Sachen so gefeiert habe, weil es etwas so neu und so aufregend war, ne? Dass ich da jetzt heute teilweise so ein klein bisschen abgeklärter vielleicht auch bin an manchen Stellen. Weil ich halt auch weiß, was danach kommt. Ne? Also mein Denken in der ersten Schwangerschaft ging bis zur Geburt. Und dann habe ich gedacht, dann ist das Baby da, dann ist vorbei. Und jetzt merke ich zum Beispiel, dass ich mir sehr, sehr viel mehr Gedanken um das Wochenbett mache und einfach mich dann frage, was müssen wir da vorbereiten und planen und wie können wir das machen, dass ich da körperlich und seelisch mich gut erholen kann. Da habe ich mir bei der ersten Schwangerschaft gar nicht so viel Gedanken drum gemacht, weil ich dachte, dann ist ja das Baby da, dann ist ja alles super. So.
Dann ist ja alles super, genau.
Ja, also insofern, es hat sich auf der individuellen Ebene was verändert, es hat sich auch auf der gesellschaftlichen Ebene was verändert. Natürlich auch von unseren Lebensbedingungen hat sich total viel verändert. Das ist was anderes, ob du dein erstes Kind bekommst als Studentin, ja, und dann sagst irgendwie, ja, wie können wir uns ein Stillkissen leisten, so, oder ob du sozusagen, ne, so ein gewisses gemachtes Nest hast und sagst, wir haben doch unser Babybay und wir haben doch alle möglichen Sachen und wir müssen mal das Tragetuch wieder rauskramen und so, ja, stimmt. Aber es ist, in mancher Hinsicht ist es auch irgendwie gleich geblieben, insofern, dass einfach diese Erfahrung, es ist eine sehr, sehr besondere Zeit, man ist teilweise auch emotional besonders vulnerabel und braucht einfach so ein bisschen so einen schützenden Rahmen und schützenden Halt um sich herum, das ist auch gleich geblieben, ne? Da haben diese 20 Jahre auch nicht so viel Unterschied gebracht.
Ja, aber wenn ich so, was ich höre, ja, ist, dass du schneller bist. Also im Sinne von, also einerseits während der Schwangerschaft dieses, es gibt immer noch mich und nicht nur wir hier die zwei, die heilige, wie hast du es vorher gesagt, also so diese heilige glowing Einigkeit da, sondern ja, schön, schön, aber mich wird es hier immer noch weitergeben. So, ich weiß, dass es ein Leben danach ohne dich mit in mir gibt. Ja. So. Und natürlich auch so ein gewisses Gewappnetsein auf das Elternsein. Mhm. Also Rollen mit, falls ihr Großeltern habt, irgendwelche Tanten, ja, übergriffige Nachbarinnen. Das ist ja schon mal sozusagen entweder geklärt oder schon mal die Erfahrung gemacht, dass es nicht geklärt ist. Und das könnte es vielleicht so ein bisschen leichter machen.
Also das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Man ist natürlich auf Dinge anders vorbereitet. Ne? Als wir unser erstes Kind erwartet haben, haben wir uns natürlich um ein paar Sachen Gedanken gemacht, im Sinne von, welche Klamotten müssen wir kaufen und sowas. Und aber über ganz viele wirklich zentrale Dinge, wie wir sozusagen die nächsten Jahre die Rollenverteilung auch irgendwie gewuppt kriegen, ne? Wer eigentlich dann sich um was, wann, wie kümmert, haben wir uns, muss ich ganz ehrlich sagen, erschreckend wenig Gedanken gemacht, sondern haben irgendwie so ein bisschen in so einer optimistischen Naivität gesagt, naja, das wird sich dann schon fügen. Und das hätte auch schief gehen können, ist es zum Glück nicht. Aber ich erinnere mich wirklich dran, dass solche Fragen wie, wer soll denn eigentlich wie lange sich um das Kind zu Hause kümmern, wann soll das Kind möglicherweise in Betreuung gehen, so, das haben wir alles erst entschieden, als dann unser Kind auf der Welt war. Das war einfach noch so weit weg in Gedanken und solche Themen dann noch weiter in die Zukunft gedacht. Ne? Also wie handeln wir das dann später mal, die Betreuung des Kindes in den Schulferien sicherzustellen, wenn wir eigentlich beide berufstätig sind. Also da haben wir nicht einen Gedanken dran verschwendet, weil das einfach gefühlt Lichtjahre entfernt war. Und das ist natürlich jetzt so, dadurch, dass wir ja schon Kinder haben im Kindergarten und in der Schule und die diese ganzen verschiedenen Sachen machen, dass wir sozusagen schon im dritten Schwangerschaftsmonat sehr pragmatisch uns hingesetzt haben und gesagt, okay, wer nimmt wann wie viel Elternzeit, wann brauchen wir welche Betreuungsoptionen, wie müssen wir hier welche Sachen zurechtzurren, wie kriegen wir das finanziell hier und dahin bis hin zu, und wie machen wir das dann in 6 Jahren oder 7, wenn unser Kind in die Schule kommt, ne? Und das heißt nicht, dass das alles schon in Stein gemeißelt ist oder das, ne? Klar. Aber der Horizont,
das Thema
genau, ist ein anderes. Horizont bleibt. Und in der ersten Schwangerschaft war sozusagen die Schwangerschaft selbst das ganz große Thema. Und in dieser Schwangerschaft ist die Schwangerschaft, sage ich mal, so ein bisschen das Vorglühen, ne? Also wir wissen sozusagen, die wirklich großen Herausforderungen für uns als Paar, als Familie, die warten dann auch danach. Und das heißt aber nicht, dass die Schwangerschaft deswegen irrelevant wäre oder keinen Raum verdienen würde oder sowas. Ne? Aber sie ist eben sozusagen das Präludium und danach geht es noch weiter. Ne? Und die Geburt ist nicht der Endpunkt dieser Erfahrung, sondern im Prinzip der Moment, wo es dann richtig losgeht.
Ja, das finde ich voll schön. Ja.
Ja.
Genau, bei Kind 1 ist man so zwischen ja, wie du sagst, vorglühen, besserwisserisch, unbedarft, euphorisch. Ich musste vorhin bei Kinderklamotten nur so lachen, weil ja auch dieser Effekt, dass dir irgendwelche Leute auch säckeweise Klamotten vorbeibringen. Ja. Also weißt du, du bist ja viel mehr so in diesem, was? Und zack, hast du wieder so eine Tüte mit irgendwelchen Sachen. Aber wir haben doch ein Sommerbaby, wieso bringst du mir jetzt Winter? Ach, egal. Ja, so. Also so, dass man da, ich fand in meiner Erinnerung, bei unserem ersten Kind waren wir noch viel mehr so ein Spielball von gut gemeinten Erfahrungen anderer Leute. Ja. Bekannter kam vorbei und brachte ein XXXL Kirschkernkissen. Also so ein, das war so ein umgebauter, riesiger, wirklich riesiger Wäschekorb mit Rollen dran. Und das ganze Ding war ein gefülltes Kirschkernkissen. Okay. Und er sagte, alle unsere Kinder haben da drin geschlafen und nur da drin. Aha. Das war schon ein bisschen, auch so ein bisschen älter, es roch so ein bisschen. Ja. Aber mit deinem ersten Kind sagst du, oh ja, okay, klar, dann brauchen okay, wir brauchen das jetzt wohl. Eine Badewanne mit Kirschkernen in unserer Wohnung im vierten Stock ohne Lift. Geil. So, das machst du dann bei Kind 2 natürlich nicht mehr. Da ist das ja schon irgendwie so geklärt.
Ja, ja.
Oder auch so ein schnelleres Stopp sagen. Also es gab vor vielen Jahren mal eine Kolumne, ich weiß nicht mehr wo, da schrieb eine Frau darüber, dass sie ungefragt, die nannte das Stalingrad-Geschichten. Mhm. Also sie war schwanger und andere Frauen kamen auf sie zu und erzählten so ihre oft recht, ja,
dramatischen Geburtsgeschichten.
Schwierigen, blutigen, dramatischen Geburtsgeschichten. Und sowas sozusagen, davon war meine Frau einfach eine Zeit lang ziemlich überfordert, weil eben, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, man hat so eine Projektionsfläche oder sie so eine Projektionsfläche war für andere. Und all diese Erfahrungen, die werden jetzt sicher wieder auf dich einstürmen, aber sie stürmten halt schon
mal. Ja, ne? Das ist lustig. Als wir in England gewohnt haben, habe ich mal eine Frau gesehen in der U-Bahn. Die hatte so einen Button an ihrem Shirt und darauf stand, ich bin schwanger, nur positive Geburtsgeschichten bitte. Und das fand ich irgendwie so einen coolen Umgang mit genau diesem, mit genau diesem Thema. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, während du das erzählt hast, was ich tatsächlich vielleicht sogar als größten Unterschied beschreiben würde zwischen meiner ersten Schwangerschaft und dieser Schwangerschaft jetzt, ist, in meiner ersten Schwangerschaft war ich sehr, sehr stark auf der Suche nach Halt und Orientierung. Es gab so viele widersprüchliche Informationen und Ratschläge und man war wie in so einem Wirbelsturm von Informationen und Meinungen gefangen. Und meine Reaktion darauf war dann so zu versuchen, meinen Weg zu finden. Und dieser Weg war im Nachhinein sehr oft auch sehr schwarz-weiß sozusagen. Ich habe dann versucht, in diesem ganzen Chaos quasi sozusagen, was ist für mich richtig und was ist für mich falsch. Und ich hatte das in anderen Kontexten auch schon mal erzählt. Das war ja so diese ganz frühe Zeit, wo sozusagen diese Attachment-Parenting-Ideen nach Deutschland geschwappt sind. Und dann habe ich mir quasi so diese Bausteine des Original Searsschen Attachment Parenting so hergeholt und gesagt, das wird mein Weg. Ja? Und dann war da eben auch eine gewisse Verbissenheit in mir, zu sagen, ich habe mir jetzt nicht einfach nur eine Hebammenbegleitung gesichert, weil ich das halt gut finde, sondern das ist der objektiv beste Weg. Ja? Und auch an diesem Thema, ich gehe nicht in die Klinik, sondern ich gebäre mein Kind zu Hause, hing dann für mich gefühlt die ganze Welt. Das wäre für mich furchtbar gewesen, wenn ich Plan B-mäßig hätte ins Krankenhaus gehen müssen und zum Beispiel einen Kaiserschnitt bekommen, weil in meinem Kopf dann sozusagen ich mich sortiert hatte, natürliche Geburt ist gut, Kaiserschnitt ist allenfalls die Notlösung, aber auf jeden Fall nicht gut. Und dann ging das so weiter. Ich wollte unbedingt stillen und nicht stillen wäre für mich weniger gut und weniger richtig gewesen. Und ich habe mich dann identifiziert. Ich bin die Tragemama, nicht die Kinderwagenmama. Und ich bin, und das war alles so total voneinander getrennt und an solchen Äußerlichkeiten aufgehängt. Und ich hatte, das kann man sagen, im positiven Sinne, das Glück, dass ich sozusagen meinen eigenen Vorstellungen an vielen Stellen dann auch entsprechen konnte. Im Sinne von, ich hatte dann die Hausgeburt, ich habe dann mein Kind lange gestillt und so weiter. Aber ich hatte dann da sehr lange so einen inneren Druck, dass es quasi so eine Art gibt, wie man Elternschaft performen kann, die dann sozusagen dem Goldstandard entspricht. Und von dem versucht man nicht abzuweichen, sonst ist man halt schon gleich höchstens noch so mittelgut. Und ich gebe das jetzt so wieder in dem Wissen, dass das völliger Quatsch ist. Aber es war damals mein Versuch, diesem Chaos irgendeine Art von Struktur oder Regelhaftigkeit abzuringen. Und das war eben auch so eine Zeit, wo in entsprechenden Internetforen und entsprechenden Communities genau diese Agenda auch so gepusht wurde. Ne? Also wir sind die guten Mütter, wenn. Und dann so eine Liste von Dingen, die man abarbeiten muss. Und ich glaube, meine größte Erkenntnis überhaupt in den letzten 20 Jahren Elternschaft ist, wie unglaublich schädlich und gefährlich solche To-Do-Listen für gutes Elternsein sind, wie viel Leid die anrichten können an ganz vielen Stellen, und wie wenig repräsentativ sie sind für das, was Menschen wirklich brauchen, sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder. Und ich habe ja in Bindung ohne Burnout und auch in anderen Büchern ganz viel darüber geschrieben, wie wichtig für mich dann die Auseinandersetzung war mit der Wissenschaft des Elternseins, wo eben keine einzige Studie sagt, es braucht genau diese Geburt und genau diese Ernährung, sondern wo man immer wieder sagt, solange die Kinder in feinfühligen Bindungserfahrungen groß werden, ist alles gut. Und da merke ich bei mir jetzt eben auch so einen Shift, der mich sehr entlastet, und das war von Kind zu Kind mehr, dass zum Beispiel ich jetzt in dieser Schwangerschaft, ne, ich habe es gesagt, mir ein gutes Versorgungsnetzwerk gebaut habe und mit diesem Versorgungsnetzwerk in völliger emotionaler Offenheit über die verschiedenen Optionen spreche, was die Geburt angeht, und dann überlege, wie machen wir es, wenn eine Klinikgeburt ansteht, aus welchen Gründen auch immer, wie bereite ich mich drauf vor, wenn ein Kaiserschnitt ansteht, wie machen wir da dann sozusagen einen guten Start ins Leben? Und ich bin wirklich in meinem tiefsten Inneren da mittlerweile an so einem völlig neutralen Ort, dass ich denke, Geburt kann man nicht kontrollieren und kann man nicht steuern. Ich kann für mich bestimmte Weichen stellen, ne, mit denen ich sozusagen versuche, das Geschehen positiv zu beeinflussen. Ich habe vorhin schon diese Hypnosen von der friedlichen Geburt erwähnt, die helfen mir, in so eine gewisse Ruhe zu finden, aber welche Geburt denn da am Ende steht, weißt du, wie das dann alles am Ende läuft, das liegt nicht in meiner Hand, das muss nicht in meiner Hand liegen, und das sagt nichts über meinen Wert als Mutter aus oder über den Wert des Starts ins Leben für unser Kind. Und da bin ich so dankbar drum, sozusagen über diese Veränderung, die da so gekommen ist, und eben nicht auf so einer oberflächlichen Ebene im Sinne von, ja, ja, irgendwie ist ja doch alles gleich gut, aber in Wahrheit wissen wir doch alle, was das Beste ist, weißt du, sondern, sondern wirklich tief in mir diese Offenheit zu sagen, und wenn dieses Mal alles anders wird und wenn aus irgendeinem Grund, was weiß ich, ich dieses Kind nicht so lange stillen kann, dieses Kind nicht so gern getragen werden will, was auch immer anders wird, dann sagt das überhaupt nichts darüber aus, wie wertvoll ich bin, wir sind, dieser Start ins Familienleben ist. So, das finde ich unglaublich entlastend. Ich würde mir wünschen, dass das präsenter wäre, auch für andere werdende Eltern.
War ja auch, und zwar jetzt nicht die Schwangerschaft, sondern genau diese Erfahrungen, da anders für dich auch nochmal das Geburtsbuch von dir entsprechend auch nochmal ja zu erweitern und diese Gedanken quasi wirklich durchwirken zu lassen. Ne?
Genau, ja. Also als ich mein Geburtsbuch geschrieben habe, die Originalfassung damals, die habe ich 2015 geschrieben, habe ich auch mich schon um eine große Neutralität bemüht, und trotzdem habe ich ein paar Jahre später beim Lesen, als es um die Neuauflage ging, gemerkt, da waren noch so ein paar Spuren einfach drin zu finden von so einer subtilen Wertung unterschiedlicher Geburtswege. Und das war dann nochmal ein wichtiger Prozess für mich, als wir dann vor 2 Jahren an der Neuauflage gearbeitet haben für das Geburtsbuch, da auch da mal rüber zu gehen und wirklich zu sagen, nee, wir brauchen da keine Pseudoneutralität diesen verschiedenen Wegen gegenüber, sondern es ist wirklich einfach eine ehrliche und tiefe Grundüberzeugung von mir, dass Geburt kein Wettbewerb ist und dass es viele sehr gute Wege gibt, ne, ein Kind auf die Welt zu bringen, und dass das Entscheidende für eine gute Geburt eben nicht der Modus ist oder der Ort oder so, sondern einfach die Frage, wie geht's der Person, die das Kind zur Welt bringt, und wie geht's dem Kind? Ne, das ist das Einzige, was entscheidend ist. Und die Begleitung, die empathische Umgebung sozusagen ist wichtig, ob das dann in einem OP-Saal ist oder in einer Badewanne oder wo auch immer. Ne?
Genau. Und einfach, weil es am letzten Tag oder in der letzten Minute auch einfach noch zu großen Veränderungen kommen kann.
Absolut.
Da kann man sich noch so viel vorher überlegt haben. Ne?
Absolut, absolut. Und es ist so ein Glück und so ein Privileg, dass wir eben in einer, ne, Gesellschaft und in einem medizinischen System leben, wo wir diese ganzen Möglichkeiten zur Verfügung haben und wo es eben so viele Wege gibt, ein Kind sicher und gesund auf die Welt zu bringen.
Und du sagtest ja vorhin auch, dass sich der Fokus bei dir auch verschiebt, nicht nur eben, wie sagtest du, bis hin zur Geburt, sondern eben vor allem die Zeit danach. Ne? Also Wochenbett ist fester Teil der Planungen und auch sogar die Zeit danach.
Ja.
Was sind da deine Erfahrungen?
Also in meiner Erfahrung ist es in unserer Gesellschaft immer noch so, dass das Wochenbett oft unterschätzt wird und dem auch zu wenig Raum eingeräumt wird. Also mir wurde in meiner ersten Schwangerschaft von meiner Hebamme Sabine damals eben gesagt, ne, du musst dir klar machen, das Wochenbett umfasst ungefähr die ersten 2 Monate nach der Geburt und in der Zeit ist der Fokus darauf, dass natürlich dein Baby wächst und gedeiht und dass dein Körper und deine Seele Raum zum Heilen bekommen. Und sehr, sehr viele Menschen planen nicht mit solchen Zeiträumen, sondern da gibt es sowohl bei vielen Müttern als auch bei vielen Familien drumherum die Erwartung, man erholt sich ein bisschen von der Geburt, 2, 3, 4 Tage, vielleicht eine Woche. Und dann ist es aber auch wichtig, wieder auf die Beine zu kommen und loszugehen. Und dann wartet ja auch der Alltag. Und da ist auch über die vergangenen Jahrzehnte einfach auch in unserer Kultur sehr viel verloren gegangen. Also als unsere Eltern Eltern wurden, war Wochenbettkultur keine große Sache, sondern im Prinzip galt es als gesellschaftlich ziemlich normal, dass man als Mutter ein Kind bekommt und sich dann ein bisschen erholt, aber dann auch sehr schnell einfach wieder weitermacht, quasi als wäre nichts gewesen. So. Und da gibt es natürlich individuelle Unterschiede, wie das auch in Familien gehandhabt wurde, aber für mich war das eine wichtige Erfahrung und Erkenntnis, dass Wochenbett relevant ist und dass man für Wochenbett Vorkehrungen treffen muss, um sozusagen diese Ruhe und diese Erholung sich zu gönnen. Ich höre sehr, sehr oft von Müttern, dass sie sagen, ich würde das gar nicht aushalten, ich kriege da einen Rappel. Und da ist auch, glaube ich, oft so ein Missverständnis dann vorhanden. Also es geht natürlich nicht darum, 8 Wochen nur im Bett zu liegen oder sowas. Da wird man ja wirklich rammdösig. Aber es geht schon darum, sich auch die Erlaubnis zu geben, echt langsam zu machen. Und meine Hebamme beim 3. Kind hatte so diesen Spruch, 1 Woche im Bett, 1 Woche ums Bett, 1 Woche im Haus und dann erst wieder raus. Und das ist natürlich auch nur so ein grober Leitfaden. Aber es war trotzdem für mich ganz hilfreich, nicht mich quasi irgendwie faul und irgendwie falsch zu fühlen, wenn ich auch noch in der 2. Woche nach der Geburt mich hauptsächlich ums Bett herum aufgehalten habe, um mich schnell wieder hinlegen zu können, sondern dass das legitim ist, dass das auch einfach eine krasse körperliche Erfahrung ist, so eine Geburt, ob ne, Bauchgeburt oder vaginale Geburt und dass man da gut daran tut, das ruhig angehen zu lassen. Und für mich ist einer der wichtigsten Punkte der guten Wochenbettvorbereitung eben mit meinem Mann zu besprechen, dass er da auch entsprechend zu Hause sein muss. Also es gibt ja Eltern, die dann auch sagen, wir schieben die Elternzeiten so, dass praktisch der Papa nach der Geburt relativ schnell wieder arbeiten geht, damit man dann eher in Lebensmonat 12 bis 14 eine große Reise machen kann oder so. Und da dann zu sagen, nee, diese ersten Wochen, die sind echt absolut signifikant und wichtig. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Und auch eben solche Themen wie Besuche und so einfach ein bisschen zu antizipieren, zu sagen, klar, es ist völlig legitim, ne, dass frisch gebackene Großeltern ihre Enkelkinder kennenlernen wollen und das sollen sie und das dürfen sie, aber wir müssen da auch einen Weg finden, vom zeitlichen Rahmen, von allem her,
ja,
dass, wann das passt, wie das passt, wie lange das passt und dass grundsätzlich das Wochenbett nicht zu so einer großen Babyparty, sag ich mal, wird, wo alle möglichen Leute die ganze Zeit rumspringen, sondern dass das eine Zeit des Rückzugs, der Erholung, des Ankommens ist für alle Beteiligten. Ich habe vor dem Wochenbett schon großen Respekt, weil ich einfach auch in Erinnerung habe, was das für eine sehr schöne, aber auch sehr anstrengende Zeit ist. Und mir ist es ganz wichtig, da sozusagen möglichst gut vorzubauen, auch was Erwartungen anderer Menschen angeht. Was ich da leisten kann und was ich nicht leisten kann. Und es gab definitiv Entscheidungen, die ich in früheren Wochenbetten getroffen habe, wo ich dachte, ach, das geht schon, da muss ich mich halt ein bisschen zusammenreißen, so, da gehe ich jetzt nochmal hin, die ich jetzt heute nicht mehr so treffen würde, sondern wo ich sagen würde, mein Beckenboden und ich haben es verdient, da wirklich in Ruhe wieder zu Kräften zu kommen.
Genau. Mit diesem Ansturm aus Verwandten und Freundeskreis irgendwie zu sagen, nee, da gibt es ein paar Wochen, da müsst ihr einfach noch irgendwie euch gedulden.
Ja. Und man muss sich das wirklich einfach bewusst machen. Also so unmittelbar nach der Geburt, wenn man gerade geboren hat, ist wirklich in der Gebärmutter ja eine Wunde an der Stelle, wo sich die Plazenta gelöst hat, von der Größe von so einem großen Essteller. Ne? Also das ist eine richtig große, offene Wunde. Und natürlich, die Gebärmutter zieht sich zusammen, die Wunde wird kleiner und verschließt sich. Aber ich habe das Gefühl, gesellschaftlich wird das oft nicht genug betont und auch gewürdigt, was das wirklich für ein krasser körperlicher Prozess ist, nach einer Geburt sozusagen wieder zu heilen. Da ist oft dann sehr stark der Fokus auf dem Baby und ne, Hauptsache das Baby ist gesund, aber
wenn der Nabel verheilt ist, ja, ist alles gut. Ne?
So. Und ohne Geburt in irgendeiner Weise pathologisieren zu wollen, finde ich es einfach wichtig, sich klarzumachen, niemand würde erwarten, dass man irgendwie nach einer großen Operation oder sowas ne, sofort wieder auf den Beinen ist. Und genauso erfordert eben eine Geburt, dass man auch sich Zeit lässt zum Heilen.
Mhm.
So der Plan. Und,
so der Plan.
Ne, und gleichzeitig auch da, ich habe immer das Gefühl, ich muss das bei jedem Thema noch so hinterher schieben. Auch das hat mit Privilegien zu tun. Ich kenne so viele Eltern, die die ersten Lebenstage ihres Babys auf irgendwelchen Stationen im Krankenhaus verbracht haben, auf unbequemen Holzstühlen und dann da sozusagen ihre ersten Wochenbetttage hatten, weil ihr Baby irgendwas hatte und dann sozusagen dieser Luxus des, wir kuscheln einfach mal alle im Bett, überhaupt nicht möglich war. Aber ich hatte sozusagen bei meinen bisherigen Geburten das Glück, dass ich sozusagen ein Wochenbett zu Hause haben konnte und ich hoffe da natürlich auch dieses Mal wieder drauf. Und wir bauen da jetzt schon so ein bisschen vor, uns diesen gemeinsamen Raum zu geben. Und es ist lustig, weil eben unsere Eltern und Kinder auch Erinnerungen haben an Wochenbetten früherer Jahre.
Ja.
Und da sagte eins unserer Kinder neulich so, ah ja, das wird wieder witzig, die erste Woche, dass wir dann immer nur im Bett essen. Und das war halt nach der Geburt unseres letzten Kindes so, dass wir dann echt unsere Familienmahlzeiten, weißt du, wie bei so einem großen Picknick, so alle sozusagen im Bett, weil ich das sonst so einsam fand, wenn alle dann am Tisch sitzen und ich bin alleine im Schlafzimmer mit dem Baby und dann haben wir da so wirklich so ein Bettpicknick gemacht. Und das fand ich irgendwie lustig, dass das dann gleich so die erste Wochenbettassoziation war. Und dann aber auch dieses, das war voll schön, als die Mama zum ersten Mal wieder mit am Tisch gegessen hat, so. Dann hatten wir sozusagen die erste Etappe geschafft und dann hast du gesagt, ja, das machen wir dann wieder.
Ja, ja, es kommt einfach auf alle vielen Veränderungen zu, voll. Ja, ja.
Ja.
Gut. Schön.
Ja.
Ja, und hier gucken wir einfach, ne, wann und wie wir wieder drüber sprechen, wie sich die Dinge so entwickeln, das können wir jetzt einfach noch nicht wissen.
Es ist ja grundsätzlich unser gemeinsamer Wunsch, dass dieser Podcast ne, auf jeden Fall gut weitergeht und dass es gleichzeitig ein Format geben wird, wo wir schauen werden, dass für die Zeit rund um Geburt und Wochenbett ihr was zu hören bekommt und ich gleichzeitig ein bisschen Pause bekomme. Da sind wir schon sozusagen hinter den Kulissen am Tüfteln, wie wir das für euch gut hinbekommen. Und es wird immer wieder hier natürlich auch Updates und Erzählungen geben und gleichzeitig wird das jetzt kein Schwangerschaftspodcast, sondern wir machen mit unseren ganz normalen Themen weiter. Und das ist ja auch eine Erfahrung des Elternwerdens, dass all die anderen Themen, die einen interessieren, ja nicht auf einmal weg sind, sondern dass es auch sehr gut tut, bei allem Freuen und bei allem Fokus ne, auf das, was kommt, eben auch sich die Erlaubnis zu geben, mit seinem Kopf und mit seinem Herzen auch noch bei anderen Dingen zu sein, die einen ausmachen als Menschen und die einen interessieren. Und ich freue mich riesig auch auf Podcast-Folgen, die gar nichts mit Schwangerschaft und Baby zu tun haben. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich auch drauf, immer mal wieder hier erzählen zu können, wie es bei uns so weitergegangen ist.
Genau, genau. Ja, freue ich mich natürlich auch sehr. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge und deswegen folgt jetzt ein bisschen Werbung.
Genau, unsere heutige Folge wird unterstützt von Räuberfuchs. Das ist eine wunderbare Online-Buchhandlung und auch Spielzeughandlung, mit der ich schon länger auch zusammenarbeite. Bei Räuberfuchs sind alle meine Bücher im Sortiment, sowohl die Kinderbücher als auch die Ratgeber und Sachbücher für Erwachsene. Und ich schätze an dieser Buchhandlung einfach sehr, dass da nicht einfach ein willkürliches Sortiment zusammengestellt ist, sondern dass eben wirklich Räuberfuchs für bindungsstärkende, vielfältige Literatur steht. Da kann man quasi blind ins Sortiment greifen und findet gute Kinderliteratur. Und man kann sich eben auch sehr individuell beraten lassen. Das heißt, man kann wirklich hinschreiben und sagen, ich brauche was zum Thema, wir bekommen ein Geschwisterchen oder jemand stirbt in der Familie oder irgendwas ist passiert und wir brauchen dafür ein wirklich wertschätzendes, positives, bindungsstarkes Begleitbuch für dieses und jenes Alter und dann bekommt man eben entsprechende Titel empfohlen. Das finde ich wirklich großartig und was sehr Besonderes. Und ich schätze Räuberfuchs schon lange. Und ich finde es total schön, dass sie mittlerweile auch einen eigenen Verlag gegründet haben, wo mittlerweile auch schon 2 Kinderbücher erschienen sind von Felia Fuchs plus Zahnputzzauberkarten, die sozusagen auf spielerischer Weise Kindern das leichter machen können, auf Augenhöhe einen Weg zu finden, wie man das Zähneputzen besser bewerkstelligen kann. Das ist ja in vielen Familien ein Stress- und Kampfthema. Da merkt man auch, wie nah Räuberfuchs an den Bedürfnissen junger Eltern dran ist, ne?
Genau, und wenn es nicht das richtige Buch gibt, dass sie dann auch noch selber eins herausbringen oder eben eine eigene Reihe starten. Ihr findet alles auf räuberfuchs.de und mit dem Code NORA großgeschrieben bekommt ihr eine Bestellung ab 20€ versandkostenfrei und eine Goodie Bag passend zu Felia Fuchs. Das sind eben die eigenen Bücher aus dem quasi Räuberfuchs Verlag. Vielen Dank. Super, Nora. Was uns noch zu unserem Postfach bringt, vielen Dank wieder für eure diversen Nachrichten.
Genau, ja, wir haben wieder viele Nachrichten bekommen und gerade zur Goldrichtigkeitsfolge haben uns verschiedene Menschen geschrieben, was sozusagen die Rezepte und Gerüche ihrer Kindheit sind, die sie so ein bisschen zurückversetzen. Das ist ganz süß gewesen. Andrea hat uns geschrieben, hallo Nora, hallo Oliver, ich habe die neue Folge heute früh schon auf dem Weg zur Arbeit gehört und hätte da eine Idee für einen neuen Podcast. Und zwar, Nora und Oliver reden und wundern sich über Rezepte. Und sie schreibt, die Stelle im Podcast, wo ihr über den Duftkuchen und andere Kindheitsrezepte sprecht, war so schön. Ich kenne den Duftkuchen so ähnlich übrigens aus meiner Kindheit in Ostfriesland als Klütje. Sehr, sehr lecker. Ganz liebe Grüße, Andrea. Und das ist genau die richtige Assoziation. Also meine Großmutter kommt aus Norddeutschland und das ist sozusagen, dieser Klütje, das ist der Duftkuchen. Das ist genau richtig identifiziert worden von Andrea. Und wir unterhalten uns sehr gerne über Rezepte, Oliver. Das könnten wir zu einem neuen Segment machen. Ja.
Alright, wir denken darüber nach. Genau, und auch zur Folge haben uns diverse Menschen geschrieben, dass sie, ich ziehe nur aus einer Mail einen Satz raus, und ich es genau wie Oliver kaum erwarten kann, das meinen Kindern noch einmal zu sagen, wenn ich sie heute Nachmittag sehe, dass sie eben goldrichtig sind. Das tue ich nämlich viel zu selten. Das fand ich irgendwie so schön, dass es wirklich immer wieder und öfters kam, dass Leute sagten, oh cool, das mache ich jetzt auch.
Ja.
Und die Vorstellung, dass jetzt, dass ein paar Kindern gesagt wird, dass sie einfach goldrichtig sind, das fanden wir beide, glaube ich, ziemlich schön.
Ja, sehr berührend.
Ansonsten, liebe Nora, wollte ich dir noch zurufen, das ist auch noch Jubiläumsfolge heute gewesen, weil vor einem Jahr erschien die erste Folge von aller Anfang.
Unglaublich.
Also, nix als Feuerwerk hier. Vielen Dank fürs erste Jahr. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Ich auch.
Aber würde sagen, für heute ist genug. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau. Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.